Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Mensch, ich kann gar nicht sagen, Tino Meyer ist in der Leitung, denn Tino Meyer sitzt neben mir. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, grüß dich.
Willkommen bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Ich habe dich am Freitag vermisst. Ich wollte dich schon ausrufen lassen. Hast mir ja versprochen, du kommst zum Handball. Dann ist mir allerdings eingefallen, hahaha, du kannst gar nicht zum Handball kommen, weil dein SV Sandhausen gespielt hat.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Natürlich, der SV Sandhausen war dir wichtiger als der HCL Florenz.
Ich habe erstmal nicht versprochen, dass ich komme.
Doch.
Ich hatte, glaube ich, von Tendieren gesprochen. Ne? Eine vage,
es gab eine klare Tendenz.
Eine vage Absicht habe ich geäußert. Habe dann aber sofort nachgeguckt, dass es eine knappe Heimniederlage dann gab. Ne?
Oh ja, 31-35.
Ja, ich will es jetzt nicht so hart formulieren, ja. Mhm. Und mit dem SV Sandhausen, das habe ich dir ja dann am Freitagabend schon per WhatsApp mitgeteilt, könnte man ja jetzt sagen, nur unentschieden, aber ich habe direkt unentschieden getippt gehabt vorher.
Ich hatte frohlockt am Freitagabend und dann auch am Samstag und dachte mir, das kann das Dynamo-Wochenende werden, wo man sich vielleicht so punktetechnisch ein bisschen absetzen kann.
Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte dann nach Samstag auf die Tabelle geguckt und dachte, nur ja, nur werden sie gegen Aachen ja irgendwie gewinnen und dann haben sie schon einen kleinen Vorsprung. Und vielleicht ist genau das schon auch, also das war so mein Grundgedanke und vielleicht ist genau das schon der Grundfehler.
Wenn davon, wir das schon denken.
Davon auszugehen, es ist ein Heimspiel, es ist gegen Aachen, es ist jetzt eben nicht Sandhausen und es ist nur Aachen. Und dieses nur Aachen ist vielleicht der Grundfehler.
Aber wir erzählen es doch immer wieder. Es ist diese dritte Liga, wo jeder jeden schlagen kann.
Deswegen ist es gar keine Binsenweisheit. Ne? Nee. Es ist wie so ein ehernes Gesetz inzwischen.
Werbung.
Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Und mit Radeberger kann man zwei exklusive VIP-Panoramaplätze inklusive Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal und frisch gezapften Radeberger Pilsner gewinnen. Das Ganze natürlich auf radeberger.de und zwar für das nächste Heimspiel der Sportgemeinschaft am 20. Oktober 13.30 Uhr gegen Rot-Weiß Essen.
Heimspiel ist kurz noch mein Stichwort, nur der Vollständigkeit halber, wenn wir über mein vergangenes Wochenende gesprochen haben, mit besten Grüßen an meine Tochter. Die hatte ja Heimspiel, hatte ich dir ja auch erzählt.
Am Samstag.
Gegen den VfL Meißen. Und es gab dann einen schwer erkämpften 25-23 Heimsieg.
Das freut mich. Also hattest du wenigstens Grund zur Freude. Ich am Samstagabend auch kurzzeitig über den 3-1 Sieg der DSC-Volleys gegen Aachen. Die haben es ein bisschen besser gemacht als Dynamo.
Das stimmt. Und da hieß es vorher, die werden vielleicht verlieren.
Siehst du?
Vielleicht war die Erwartungshaltung dann auch eine ganz andere.
Wir weisen, bevor wir loslegen, nochmal hin. 15. Oktober, Lößnitztal-Schenke, Radebeul, unser nächster Live-Podcast.
Schwarz-Gelb live, ganz genau.
Und jetzt sprechen wir mit einem, der bislang sehr erfolgreich in die Saison gestartet ist.
Genau, und mit Dynamo-Rückkehrer und treffsichersten Stürmer Christoph Daferner.
Schönen guten Tag. Christoph Daferner ist bei uns in der Runde. Daffi, guten Tag.
Guten Tag in die Runde. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Und wir freuen uns auch. Und ich fange mal ganz unkonventionell ohne Fußball an. Wann hast du das letzte Mal eine Lederhose getragen? Du kommst ja aus dem Freistaat Bayern, oder? Da ist doch die Lederhose wirklich eine traditionelle Kleidung, die man häufiger trägt.
Das stimmt, ja. Ich habe auch eine eigene Lederhose, die ist aber nicht hier in Dresden. Ich glaube, das war im letzten Sommer. Und ansonsten im Sommer trage ich gerne mal Lederhose. Auch bei uns in Bayern ist eigentlich schon so, dass ab und zu bei einem Geburtstag oder bei irgendeiner Feier, da kann man dann auch mal eine Lederhose tragen. Und von dem her trage ich das gerne, ja.
Ich frage, weil jetzt Wiesnzeit ist, Oktoberfest. Bist du jemand, den man auf dem Oktoberfest mal sehen würde? Wann warst du das letzte Mal?
Das letzte Mal war vor 2 Jahren, aber ansonsten ist mir da schon ein bisschen zu viel Rummel, muss ich sagen. Von der Entfernung her bietet es sich auch nicht so an und es ist auch immer ein bisschen schwierig, dass du einen Platz bekommst und die meisten sind auch immer krank, wenn sie dort waren, von dem her. Nee, es ist ja eine große Tradition bei uns in Bayern, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich muss da unbedingt hin.
Alles andere hätte uns jetzt ehrlicherweise auch überrascht.
Ja. Die Rampensau da Ferner, die auf dem Stuhl steht und dann so richtig vorne weggeht, hätte ich mir jetzt auch so nicht so vorstellen können.
Ja, zu gegebenen Anlass kann ich schon auch mal richtig feiern, aber Nee, bin jetzt mittlerweile auch Familienvater und da geht das alles auch nicht mehr so einfach.
Zu feiern gab es am Sonntag nichts. Es gab ein 0:0 gegen Aachen. Wie verarbeitet man so einen ziemlich mäßigen Kick gegen die Alemannia? Wie läuft das bei dir ab?
Am besten ist eigentlich gleich in der Kabine mit den Jungs zu sprechen über das Spiel und sich dann auch am nächsten Tag zu treffen, auch wenn das jetzt nicht so angenehm ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man direkt drüber spricht und nicht alle auseinandergehen, sondern ja, zusammen das aufarbeitet und dann auch in die Regeneration oder in den Spielersatzring geht. Und ja, dann auch mit dem freien Tag morgen wieder neu zu starten und mit einem neuen Gefühl auch dann ins Spiel nach Dortmund zu fahren.
Stefan Kutschke hatte danach am Magenta im Mikrofon auch schon sofort einen Einblick gegeben. Er hat gesagt, in der Kabine ist A, Enttäuschung und B, ist man schon direkt in so einen ersten Gedankenaustausch gegangen, warum das so gelaufen ist. Spricht da jemand oder wird da laut rumgeschrien oder wie läuft das so direkt ab? Ich meine, ihr stapft dann alle in die Kabine. Könnt mir vorstellen, der eine oder andere feuert auch mal einen Fußballschuh in die Ecke oder die Badelatschen und dann geht man so einzelne Szenen durch.
Ja, gestern war es zum Beispiel so, dass wir einfach die Fakten auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, dass wir kaum Torschancen hatten, dass wir nicht so in die gefährlichen Räume gekommen sind. Wir haben aber auch gesagt, dass Aachen eigentlich auch so ein oder zwei Torschancen hatten, aber ansonsten hatten die jetzt auch nicht so viel. Und natürlich war keiner zufrieden. Also wir haben zwar 0-0 gespielt, aber es ist halt so ein Gefühl davon, es geht mehr und wir können es besser. Und von dem her ist es aber auch nicht so, dass zwei, drei Leute in der Kabine rumschreien. Ich glaube, das wäre jetzt gestern auch unangebracht gewesen, aber es waren alle enttäuscht und auch sauer. Und wir haben auf jeden Fall miteinander gesprochen, auch heute nochmal. Und ja, vom Großen und Ganzen her muss man sagen, sind es nach 8 Spieltagen Erster und haben immer noch Luft nach oben. Also man kann es auch aus der Schiene sehen, dass wir punktetechnisch gut dastehen, aber leistungstechnisch noch Luft nach oben haben.
Bevor wir das Gute in Mittelpunkt rücken, kann man die Stimmung vom Sonntagnachmittag nach dem Aachen-Spiel in der Kabine vergleichen mit der eine Woche zuvor gegen Hansa, wo es am Ende auch in Anführungsstrichen nur ein Unentschieden gab? Oder war das eine andere Enttäuschung diesmal?
Das ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist. Sie waren ein Stück weit schon gleich. Gegen Rostock war es natürlich schon mehr der Ärger über den verpassten Sieg. Gestern, klar, hätten wir es hinten raus noch gewinnen können, aber war es jetzt nicht so, dass du dir denkst, boah, das hätten wir gewinnen müssen. Insofern, ja, ist schwierig, das zu vergleichen, aber natürlich waren wir jetzt bei beiden Spielen dann nicht happy darüber, ja.
Lass uns mal in die Ursache gehen. Ich finde schon, dass es sich anders anfühlt und auch anders ausgesehen hat bei diesen beiden Heimspielen, auch wenn das Ergebnis das gleiche ist, jeweils nur unentschieden, 1-1 gegen Rostock und 0-0 gegen Aachen. Aber warum ist es euch so verdammt schwer gefallen, zu Torchancen gegen Aachen zu kommen? Erst in der Schlussphase gab es diese Möglichkeiten. Wo liegen dafür die Ursachen, dass es ja bis dato den schwächsten Heimauftritt in dieser Saison gegen Aachen gegeben hat?
Wenn man jetzt die zwei Spiele miteinander vergleicht, ist es natürlich so, dass wir gegen Rostock eine sehr gute Dominanz hatten. Wir waren sehr griffig, wir waren richtig da im Spiel und Rostock hatte eigentlich, ja, wir haben sie eigentlich in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und gegen Aachen war es natürlich so, dass Aachen uns sehr hoch angelaufen hat. Die haben sehr intensiv gepresst. Das ist, glaube ich, auch mit die intensivste Mannschaft in der Liga. Und von dem her hatten wir da so unsere Probleme, so in unseren Flow zu kommen. Und ja, von hinten heraus das Spiel solide zu eröffnen. Ich glaube, das war gestern schon ein Punkt, wo wir sagen müssen, das war nicht gut. Dass es gegen einen hoch anlaufenden Gegner immer schwierig sein kann, dessen sind wir uns alle bewusst. Trotzdem gibt es auch eine Chance darin, wenn der Gegner dich so hoch anläuft, dass du natürlich dann dahinter auch die Räume bespielen kannst. Und die haben wir gestern einfach so gut wie gar nicht gefunden. Und ja, viele zweite Bälle waren bei Aachen. Wir haben einfach nicht die Lösung dann gefunden im Übergangsspiel, dass wir dann ins letzte Drittel so richtig zielstrebig reinkommen. Und es war mit Ball einfach nicht flüssig genug, zu unsauber, viele Fehlpässe. Und da müssen wir einfach einen Schritt nach vorne gehen.
Wir haben auch Fragen von unseren Podcast-Hörern bekommen, die werden wir immer mal mit einstreuen. Eine davon ist, wie hast du die Unruhe im Publikum wahrgenommen? Also ich von oben auf der Pressetribüne fand, es war ja eigentlich ab der 15. Minute so ein Grundwabern, so eine Grundunruhe da. Bei jedem Rückpass hat man das gespürt, auch bei jedem Ball, der nicht ankam. Es war eine Unruhe da, die ich bei den Spielen davor noch nicht so wahrgenommen habe.
Ja, ich habe das auf der Bank auch wahrgenommen. es waren zwei, drei brenzlige Situationen im Spielaufbau dabei, die können aber immer wieder passieren. Die Leute wollen ja auch nicht, dass wir jeden Ball nach vorne schlagen, und wenn du halt hinten heraus flach eröffnen willst, dann kann es halt sein, dass ja der ein oder andere Fehler mal dabei ist. Gestern waren wir schon einen Tick zu fahrlässig, trotzdem kann man es auch ein Stück weit umdrehen und sagen, ja, die Leute, die wissen, dass wir es besser können, die wissen, dass wir besseren Fußball spielen können, und von dem her haben sie sich einfach mehr erhofft von ihrem Stadionbesuch. Und trotzdem müssen wir natürlich schon schauen, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle den gleichen Anspruch, und ja, es bringt, glaube ich, nicht so viel. Ich kann dann zwar schon den Unmut ein Stück weit verstehen, trotzdem bringt es uns als Mannschaft nicht weiter, und ich glaube, dass wir auch jetzt vor allem zu Hause auch schon viele Feste miteinander feiern konnten in der Saison, und ja, wünsche mir da einfach, dass wir da zusammen an einem Strang ziehen, und trotzdem kann ich den Unmut ein Stück weit verstehen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen nicht jeden Ball hinten rauskloppen, sondern wollen natürlich auch spielerische Lösungen finden, und die haben wir gestern eben nicht so gefunden.
Du hast das Stichwort sozusagen geliefert. Ihr habt selbst in dieser Saison, die ja erst 8 Spiele plus ein Pokalspiel lang ist, schon richtig, richtig gute Spiele gemacht, vor allen Dingen im eigenen Stadion. Habt ihr die Messlatte damit womöglich, ich sage jetzt mal Stichwort Pokalspiel gegen Düsseldorf, ein Stück weit auch selbst sehr hochgelegt? Und ist das jetzt vielleicht der Anspruch, an dem ihr gemessen werdet? Also gar nicht, dass ihr euch selber daran messt, aber dass eben von außen man im Kopf hat, ne, so ein Fußballfest wie gegen Düsseldorf, das darf es schon sein. Und selbst wenn sie schlecht starten, dann machen wir halt so ein Cottbus-Spiel. Hauptsache am Ende ein ziemlich souveräner Sieg.
Also wenn ich mich hineinversetze in die Lage der Fans, du kommst zu einem Heimspiel, bist vorne mit dabei und spielst gegen Aachen, die im Mittelfeld sind, natürlich erwartest du dann einen Sieg mit ein paar Toren. Und wenn es so eine Nullnummer wird, dann bist du natürlich ein Stück weit enttäuscht. Trotzdem, ja, ist es einfach so, dass das Düsseldorf-Spiel, das war schon mit so das Maximum, muss ich sagen. Es war schon ein Spiel, was sehr besonders war, wo wir uns selber aber auch sagen, hey Jungs, vertraut in euch, wir sind eine gute Truppe, wir haben Qualität. Und es ist trotzdem dann schwierig zu sagen, du spielst jedes Spiel so, weil jedes Spiel ist anders, jeder Gegner spielt anders. Aachen hat komplett anders gespielt zum Beispiel als Düsseldorf. Und von dem her ist es halt schwierig, immer den Übertrag auf jedes andere Spiel zu sehen. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe, dass die Fans natürlich auch ein Stück weit Spektakel sehen wollen. Das war gestern nicht der Fall, aber ich bin mir sicher, dass wir auch wieder Heimspiele haben werden, wo die Zuschauer von Anfang an voll mit dabei sind und wir ein geiles Spiel abliefern.
Du kennst Dresden schon ein bisschen und auch die Erwartungshaltung hier. Erwartungshaltung ist so ein Begriff, und Geduld oder Demut sind jetzt zwei Begriffe, die dem gegenüber stehen, die jetzt hier zwar hin und wieder in den Mund genommen werden. Wir haben auch vor der Saison ja darüber gesprochen, dass man vielleicht Geduld haben muss mit einer Mannschaft, die 12 Neuzugänge hat, dass man nach den Erfahrungen der letzten Jahre vielleicht auch ein Stück weit demütiger sein muss und den Aufstieg jetzt nicht als Stück weit Selbstläufer ausgeben darf oder erwarten darf. Davon ist jetzt so gefühlt, zumindest hatte man gestern so das latent das Gefühl, dass da nicht mehr viel übrig ist dafür, dass wir uns gerade das erste Saisondrittel noch nicht mal durch ist.
Ich würde das gestern jetzt auch nicht überinterpretieren. Also ich denke, wir dürfen jetzt auch nicht wieder zu verkopft sein oder das Umfeld, dass da jetzt alle Fans komplett verunsichert sind, das ist nicht der Fall. Es ist so, dass wir nach 8 Spielen 17 Punkte haben. Wir haben einen guten Punkteschnitt. Wir sind auf dem ersten Tabellenplatz. Und man kann es trotzdem dann auch so sehen, dass wir noch Luft nach oben haben. Also schlimmer wäre es, wenn wir irgendwo im Mittelfeld sind und die Leistungen wären nicht gut. Deswegen, wir wissen alle, auch in der Kabine, dass wir noch Luft nach oben haben, dass noch so viel Potenzial auch schlummert, das wir entfalten können. Von dem her kann man es auch aus der Schiene sehen, wir sind Erster, haben trotzdem noch Luft nach oben. Also
ziemlich perfekt eigentlich, oder?
Ist eigentlich eine gute Ausgangslage. Und ihr könnt euch alle sicher sein, dass wir in der Mannschaft jetzt nicht sagen und uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, boah, sind wir geil und haben wir super gespielt. Wir sind schon auch sehr kritisch und wir haben sehr gute Charaktere in der Mannschaft, die das alles sehr gut einschätzen können.
Naja, Christoph, das ist ja auch immer schön und einfach, vor einem Saisonstart das zu sagen. Wir brauchen Geduld, wir brauchen Demut. Auch noch 2 oder 3 Siegen ist das einfach zu sagen. Wenn es dann einer sagt, nach einer englischen Woche, wo es vielleicht 2 Unentschieden gegeben hat und wo es vielleicht auch 2 Leistungen gegeben hat, die jetzt nicht ganz so überzeugend war, schaltet vielleicht auch der ein oder andere Fan auf Durchgang und sagt, ach was, an Demut und an Geduld kann ich mich nicht mehr so recht erinnern.
Ja, ich verstehe das ein Stück weit. Also natürlich wollen die Fans jetzt auch nicht immer hören, ja, wir brauchen Geduld und viele neue Spieler, das wollen die Fans nicht hören und das hat, glaube ich, auch von uns Spielern nie jemand gesagt, ja, wir brauchen viel Zeit und bis sich alles einspielt. Ich glaube, das hat so gut wie keiner gesagt. Wir sind uns bewusst, dass wir direkt liefern müssen. Wir haben direkt geliefert. Leistungstechnisch ist, wie gesagt, Luft nach oben, mhm. Aber ich glaube, wenn man immer großkotzig irgendwelche Ziele herausposaunt und immer von dem, was am Ende vielleicht dabei herauskommen soll, spricht, dann wird es nicht besser, sondern wichtig ist, dass wir gerade sehen, wo wir stehen, wo wir uns verbessern müssen. Das ist sowohl mit dem Ball, wenn wir gegen uns ein hohes Pressing haben, vor allem. Ja, ich habe das Gefühl, wenn der Gegner einen Tick tiefer steht, haben wir sehr viele gute Lösungen. Hm. Wenn der Gegner intensiv hoch presst, haben wir noch so unsere Schwierigkeiten und an den Dingen arbeiten wir. Und das ist ja auch geil, wenn jetzt zum Beispiel am Freitag Dortmund uns wieder sehr hoch presst, zu sagen, hey Jungs, das ist eine geile Challenge, dass wir sagen, okay, die sollen ruhig hochkommen, wir sind gut genug und wir können das bespielen, wir haben die Qualität dazu und eher aus der Schiene zu sehen und nicht so, oh, vielleicht kommt Dortmund wieder sehr hoch, was macht man dann? Nee, eben nicht, sondern auf uns vertrauen, das im Training trainieren. Heute wurde das auch angesprochen und ich würde das dann eher so machen, anstatt irgendwie dann immer großkotzig irgendwelche großen Ziele herauszuposaunen.
Bedeutet, es wird auch in dieser Woche jetzt schon so kleine Nuancen geben, was man verändern kann, wo man da wirklich Verbesserungen tätigen kann mit Blick auf den Freitag?
Ich denke, dass es immer auch kurzfristig Sachen gibt, die du verbessern kannst und auch Reize und Impulse im Training setzen kannst. Von dem her, ja, glaube ich schon, dass wir dann uns auf das Spiel am Freitag auch in den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, verbessern wollen. Und ja, ist doch gut, dass wir am Freitag direkt die nächste Chance haben, zu zeigen, dass es auch anders geht.
Ja, man muss ja schon davon ausgehen, dass das Spiel gestern nicht nur die Leute im Stadion, sondern auch der ein oder andere gegnerische Trainer oder Scout angeguckt hat und dass sich so der Gedanke entwickelt, so ist Dynamo wahrscheinlich oder ganz gut beizukommen. Nun ist dieses extreme Pressing jetzt auch nicht der Stil jeder Mannschaft. Ne? Man kann jetzt sich das zwar vornehmen, aber man muss es auch irgendwie können. Aachen hat es gestern, glaube ich, ziemlich auch gut gemacht. Jetzt seid ihr dabei, sozusagen Plan B zu verfeinern, weil zu entwickeln würde ich gar nicht sagen, weil ich denke mal, an den habt ihr schon. Wie behält man jetzt aber das Selbstbewusstsein zu sagen, eigentlich wollen wir unseren Plan A auch weiter verfestigen, weiter hinten rausspielen und nicht Bälle rausschlagen? Das hat ja was mit Zutrauen auch zu tun. Ne? Du bist dann eher weiter vorne, der Verwerter der Bälle, aber die Innenverteidiger, Tim Schreiber, der Torwart, die müssen ja trotzdem diese flachen Pässe erstmal spielen.
Die Jungs können das und die brauchen jetzt auch nicht irgendwie anfangen zu zweifeln und eigentlich brauchen wir auch kein großes Thema draus machen. Aachen hat es gestern einfach gut gemacht, die haben sehr gut gepresst und wir hatten unsere Probleme damit. Ich denke, das ist dann ein Stück weit auch mal normal. Es kann in 3-4 Wochen sein, dass wir ein hohes Pressing immer sehr gut umspielen und die Gegner dann sagen, oh, ich glaube, es ist doch besser, wenn wir erst Mittelfeldpressing spielen. Von dem her, Fußball ist so schnelllebig und es gilt einfach dann immer gute Lösungen zu finden und sich auch ein Stück weit anzupassen. Du wirst nicht die ganze Saison gleich spielen und so musst du immer kleine Punkte immer wieder anpassen, an ein paar Sachen einfach feilen und ich glaube, da haben wir ein gutes Trainerteam, was uns auch immer wieder Reize setzt und ja, sich mit uns kritisch auseinandersetzt.
Bist du nach solchen Abenden wie dem 0-0 gegen Aachen mal auch ganz zufrieden, dass du in diesen sozialen Netzwerken nicht drin bist? Weil das hast du ja für dich konsequent entschieden, da halte ich mich raus.
Boah, Thema Social Media, finde ich, ist ein ganz schwieriges Thema, wo ich überhaupt kein Fan davon bin. Ja, also ich tue mich da immer sehr schwer, ja. Meistens in der Anonymität des Internets dann irgendwelche Spieler zu beleidigen. Da fehlen mir die Worte dazu, muss ich sagen. Ich kann alle Fans verstehen, die dann auch mal Unmut äußern, solange es sachlich ist und konstruktiv, aber sobald es beleidigend wird, ist für mich eine Grenze überschritten, weil natürlich sind wir Profifußballer, das ist unser Job und wir verdienen ganz gutes Geld. Trotzdem ist jeder von uns auch ein Stück weit Mensch und der eine ist vielleicht ein bisschen sensibler als der andere, aber ich glaube schon, dass sich dann ein paar Jungs das auch zu Herzen nehmen. Wichtig ist einfach, und wenn ich das Gefühl habe, einer ist gerade ein bisschen als Zielscheibe oder so, dann werde ich auch zu dem hingehen und ihm sagen, nimm das nicht persönlich. Und für mich ist Social Media auch nicht die wahre Welt, sondern wenn du persönlich in Austausch kommst mit den Leuten hier. Und von dem her ist das für mich ein schwieriges Thema und ich bin froh, dass ich keinen Social Media habe. Mhm. Und sowohl, wenn es richtig gut läuft und sowohl, wenn es halt schlecht läuft. Ja.
Mhm. Gerade für Leute, die da sensibel sind, ist es echt manchmal krass, was man da zu lesen bekommt. Ich denke mal, Dinge, die man dir so direkt niemals sagen würde, aber es ist eben im Netz schnell eingetippt, solche Worte unter dem anonymen Mantel meistens.
Ja, wenn ich Jungs sehe nach den Spielen, die gerade auf Instagram sind und sich Kommentare durchlesen, dann sage ich zu denjenigen, legt es weg oder liest es nicht durch. Und wichtig ist, dass wir intern einfach klar miteinander sind und es ist einfach normal, dass es auch mal schlechte Spiele gibt, aber wichtig ist, dass wir intern zusammenhalten und nicht zu viel Wert legen, was außerhalb passiert, aber andererseits muss man jetzt auch sagen, ist, finde ich, in der Saison insgesamt eine gute Stimmung, man darf jetzt auch nicht zu viel irgendwie alles zu negativ sehen, die Leute unterstützen uns, die fahren am Mittwochabend nach Verl, keine Ahnung wie viele Kilometer, die sind überall dabei, stehen in München im strömenden Regen und unterstützen uns immer, wo es geht. Beim öffentlichen Training sind immer viele Leute da, von dem her müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Wollte ich gerade sagen, wir jammern hier gerade auf sehr hohem Niveau. Tabellenführer, 5 Siege aus 8 Spielen, dazu Pokalrunde 2, also es hätte auch anders laufen können. Also ich würde mal sagen, der Saisonstart kriegt die Note 2, oder?
Ja, kann man so sagen, Note 2. Und ich finde es ja echt gut, dass wir auch kritisch miteinander umgehen, weil es ist schon auch gut, dass keiner jetzt einen Höhenflug bekommt. Das ist wichtig und richtig, dass wir kritisch miteinander sind, dass wir schauen, wo einfach Verbesserungspotenzial ist, weil ich glaube, Fortschritt kann immer auch nur entstehen, wenn man sich ständig hinterfragt. Natürlich auch nicht zu viel, aber trotzdem haben wir ein gewisses Selbstvertrauen jetzt auch schon und wissen, was wir können. Und wir haben eine gute Truppe, wir können darauf vertrauen und werden auch wieder weitere Schritte machen.
Eine Sache noch, die auch gefragt wurde, die wir auch nochmal ansprechen wollen. Das Aufbauspiel von euch, du hast es auch schon kurz mit erwähnt gehabt, wird viel diskutiert aus der Abwehr heraus. Ist das manchmal zu mutig, zu riskant?
Es sieht vielleicht von außen dann so aus, dass ein Tick zu riskant ist. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, dass mir eigentlich nur die letzten 2 Spiele in Erinnerung sind, wo wir ein Stück weit den einen oder anderen Fehlpass drin hatten, vor allem in der letzten Linie. Ich finde, davor haben wir ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel gehabt, wo der Gegner kaum Zugriff hatte und wo wir, ausgeklammert vielleicht das Gegentor gegen 60, aber ansonsten sehr viel Kontrolle hatten. Und das werden wir auch wieder hinbekommen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt ein großes Thema ist. Wir haben hinten richtig gute Jungs drin, die wo am Ball sehr gut sind, sehr gutes Passspiel haben und werden das auch weiterhin verfeinern. Also wie gesagt, wenn man die 2 Spiele jetzt mal wegnimmt, finde ich, dass das Aufbauspiel bisher in der Saison echt gut war, dass wir sehr viel nach vorne gespielt haben, wenig Rückpässe hatten. Die waren jetzt in den letzten 2 Spielen vielleicht ein bisschen zu viel da, aber es ist dann auch okay so. Die Punkteausbeute war aus den 2 Spielen trotzdem 4 Punkte. Von dem her ist es jetzt so gewesen, aber ich sehe da ehrlich gesagt kein grundsätzliches Problem.
Du hattest das gesagt mit der Blase bezüglich Social Media, ne, dass man da ja in so einer Themenblase manchmal auch gefangen ist. Da waren, meine, so funktioniert das ganze System, ne, dass man dann Beiträge zugespielt bekommt, womöglich, die sich mit dem befassen, mit dem man sich privat auch gerne beschäftigt. Und für mich ist das so ein bisschen, wir haben jetzt viel gesprochen über das Aachen-Spiel. Ich war nicht im Stadion, ich habe diese negative Stimmung so gar nicht wahrgenommen und finde es eigentlich ganz gut, dass ich nicht in dieser Blase drinne bin und würde mich jetzt mal schon eher Team Optimismus oder Team Positiv irgendwie zuschreiben und denke halt genau, ey, Dynamo ist Tabellenführer, die haben 5 Spiele gewonnen. Und wenn du Tabellenführer bist, bist du erstmal die konstanteste Mannschaft der Liga, weil sonst würdest du jetzt nicht da oben stehen. Und das als Ansatz zu nehmen, ist vielleicht jetzt auch gar nicht so schlecht. Insofern ist nicht alles gut, aber vieles gut. Aber eine kritische Frage können wir dir jetzt nicht ersparen, bevor wir jetzt auf Optimismus in Positivem umstellen. Du hast in Verl 2 Tore gemacht und saßt gegen Aachen auf der Bank. Das kann einem Stürmer nicht gefallen.
Was heißt gefallen? Ich will natürlich jedes Spiel spielen, so wie jeder andere bei uns auch. Und ich habe die Entscheidung trotzdem komplett akzeptiert und habe mit dem Trainer kurz gesprochen und für mich war dann die Sache auch erledigt und dann habe ich einfach mich direkt wieder darauf fokussiert und es war wirklich so, dass wenn ich reinkomme, dass ich dann einfach sofort da bin, ein richtiges Level der Anspannung habe, weil mir persönlich das in den letzten 2 Jahren immer schwer gefallen ist, wenn ich von der Bank komme, da direkt da zu sein. Deswegen war es gestern auch ein Stück weit eine Challenge für mich. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, hätte mir natürlich gewünscht, dass ich noch die eine oder andere gefährliche Aktion habe. Die war dann leider nicht da. Deswegen war ich natürlich gestern auch ein Stück weit enttäuscht. Aber ich habe es gestern akzeptiert und es ist auch völlig okay. Wir werden das Ganze nur zusammen schaffen. Und von dem her, glaube ich, ist es auch völlig okay.
Man wollte vor der Saison die Torgefährlichkeit auf mehrere Schultern verteilen. Ich glaube, das ist bislang ganz gut gelungen, auch dank euch Stürmern. Alle haben bislang getroffen, also Meissner, Kutschke und du. Bodanov ist noch hinten dran als Vierter, kommt aber auch zu seinen Einsatzminuten. Wie ist das Verhältnis unter euch Angreifern untereinander?
Ich muss sagen, es ist sehr, sehr angenehm. Also wir verstehen uns echt gut. Also auch der Mietja, den nehmen auch richtig gut auf. Zwischen Stefan, Meiser und mir ist echt ein gutes Verhältnis, muss wirklich sagen. Das ist vor allem auch sehr respektvoll und da gönnt auch jeder dem anderen was und ist irgendwie auch nicht neidisch, wenn der andere mal ein Tor schießt oder so. Und von dem her, ich glaube, es sieht man auch, dass es relativ stimmig ist. Und von dem her, ich glaube, die Konstellation ist echt gut. Und wir haben das auch vor der Saison gesagt, dass wir... hat der Coach uns auch zusammengeholt und gesagt, er will einfach, dass wir die Tore auf mehreren Schultern verteilen lassen. Ich habe es auch dann schon mal gesagt, dass damals in der dritten Liga mit Philipp Hosiner, Somi, Renzi und mir mehrere Leute viele Tore geschossen haben. Von dem her ist es, glaube ich, sehr wertvoll und ja, kann weiterhin echt gut sein.
Was auffällig war, das haben wir auch letzte Woche diskutiert, nach Toren, die ihr schießt, man jubelt kurz. Und dann geht's sofort in die Taktikbesprechung. Was läuft noch nicht gut? Wo müssen wir jetzt gerade noch fallen? Das war in Ferl, was sicherlich jetzt auch nicht die Endstufe des fußballerischen Vermögens war, wo ihr sofort gecoacht habt und geguckt habt, was müssen wir jetzt hier anders machen?
Ja, das ist halt so mit die einzige Chance im Spiel, wo du dann auch untereinander ein paar Sachen ansprechen kannst, auch ein Stück weit anpassen kannst. Und meistens geht auch ein Spieler dann zum Trainer raus und redet kurz mit ihm und ist, glaube ich, dann immer eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen. Und habt ihr auf jeden Fall richtig gesehen.
Wir haben den Saisonstart mit Nord 2 jetzt beschrieben. Wie fällt dein persönliches erstes Fazit aus? Ich meine, über die Rückholaktion als solches können wir dann vielleicht nochmal gesondert reden, aber man startet ja auch mit persönlichen Zielen in so eine Saison. Ein Stürmer wird an Toren gemessen. Das ist manchmal Fluch und Segen. Ein Abwehrspieler ist vielleicht schwieriger. Bei dir würde man jetzt sagen, 5 Tore gemacht, Bum, Pokal getroffen, alles super. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, mit der Toreausbeute bin ich so zufrieden. Ich sehe trotzdem auch noch den einen oder anderen Punkt, wo schon noch Luft nach oben ist. Was mir gut tut, ist einfach der Rhythmus, Spiele zu machen. Und dann weiß ich auch, dass das andere von alleine kommt und ja, ich fühle mich wohl und es ist bis jetzt echt ganz, ganz gut. Ich bin zufrieden nach den 2 Jahren, die nicht so einfach waren für mich und von dem her fühlt es sich gut an und bin relativ zufrieden.
Ich fand ja den Treffer, deinen ersten Treffer in Ferl super. Das war jetzt vielleicht nicht das schönste Tor, aber wie er da praktisch passt von Robin Meissner von außen, der ja eigentlich nur genau dort hinkommen konnte, weil es war niemand anders da von euch. Und aus dem relativ spitzen Winkel am Verteidiger und Torwart vorbei, den dort reinzumachen. Kannst du den Treffer mal beschreiben? Habt ihr da Blickkontakt? Oder war dir eigentlich auch klar, wenn er mich anspielen will, kann der Ball jetzt nur so kommen?
Also ich habe gesehen, dass Meise den Torwart blockt und hinterher rennt und dann war für mich klar, okay, jetzt musst du auf jeden Fall Gas geben und in die Box kommen und dann habe ich schon gesehen, wie der Verteidiger mich aufgenommen hat, habe gleichzeitig halt rausgeschaut, was der Meise macht und habe dann schon gesehen, okay, er könnte nochmal einen Kontakt machen, weil ich schon spekuliert habe, vielleicht spielt er ihn direkt rüber, aber dann habe ich gesehen, dass er nochmal einen Kontakt nimmt, habe dann nochmal ja, kurz abgestoppt. Und bin kurz in den Rücken vom Verteidiger gegangen und dann war für mich klar, da brauche ich jetzt in der Situation eigentlich nicht auf den zweiten Pfosten gehen und habe dann versucht einfach im Vollsprint auf den ersten Pfosten zu gehen und vor den Verteidiger reinzukommen und dann spielt halt Meise den Ball auch perfekt rein und dann ja, war klar, dass ich da jetzt nicht einfach so hinkomme, sondern halt auch grätschen muss und dann habe ich mit der Sohle ihn schön ein bisschen drüber gewischt, weil er bringt es auch nichts, wenn du da Vollgas hingehst, sondern muss ihn halt ein bisschen streicheln Und dann war es halt super, dass der dann so hinten reingeht. Und ja, das ist auch immer wieder ein Thema, Boxbesetzung, wie laufe ich mich frei. Und von dem her war das ein ganz cooler Treffer, auch wenn er so vielleicht jetzt nicht so hübsch aussieht. Aber für mich sind solche Tore auch echt cool.
Hat einer gefragt, hast du Tipps für Stürmer? Ist wahrscheinlich auch selbst Stürmer. Hast du 2, 3 Tipps, die du von Stürmer zu Stürmer weitergeben kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt auch nicht der Prototyp super Musterstürmer, würde ich mal sagen, aber...
Naja, wer in der Drittliga-Torjägerliste jetzt unter den Top 3 steht, da muss ich nicht verstecken.
Ja, aber ja, ich habe auch meine Schwächen, aber wichtig ist, glaube ich, schon immer so ein Stück weit das Näschen zu haben, wo es vielleicht jetzt gleich gefährlich werden kann. Wichtig finde ich auch sehr im Training, sich auch vielleicht mal mit einem Co-Trainer Abschlüsse zu suchen aus verschiedenen Winkeln, Flanken zu suchen. Was ich persönlich auch echt cool finde, das mache ich mit dem Scholle ab und zu, das Kopfballpendel. Und das Pendel kann man dann auch ein bisschen runterziehen, damit man am Fuß quasi das Pendel...
Muss Scholle auch ans Kopfballpendel, den haben wir da nicht drauf angesprochen.
Nee, aber er ist quasi da dann mein Trainer und der Scholle sagt immer, das Pendel lügt nicht. Also wenn der quasi dann ein bisschen nach außen schlägt oder so, dann war in der Technik irgendwas verkehrt. Ja. Von dem her, ja, an solchen Dingen, so kleine Sachen einfach zu arbeiten. Und ansonsten, was ich auch ganz wichtig finde, auch nach, wenn du nach 20 Minuten irgendwie das Gefühl hast, boah, ich bin gar nicht im Spiel, trotzdem halt wach zu sein. Hm. Weil es kann ja der Stimme einfach auch mal sein, dass du in 20, 30 Minuten vielleicht 3 Ballkontakte hast. Und sich davon halt auch nicht runterziehen zu lassen, sondern positiv zu bleiben und halt dann auf die Chance zu lauern.
Klassische Frage, die wir wahrscheinlich auch gestellt hätten, wenn sie die Hörer nicht gestellt hätten. Stürmer, Saisonziel, so persönliches Saisonziel, wie viele Tore? Nimmst du dir was vor?
Das ist jetzt auch eine langweilige Antwort. Das habe ich vor der Saison schon gesagt, dass ich eigentlich mir nie eine genaue Zahl vornehme. Aber die 2 Saisons, wo ich schon hier war, hatte ich auch eine gewisse Anzahl und wäre auf jeden Fall ja schon cool, wenn ich da vielleicht auch mal drüber komme.
Aber kann man als Stürmer, wir konstruieren mal, du, ihr seid als Mannschaft erfolgreich, aber du bleibst bei 6 Toren stehen. Kann man als Stürmer damit irgendwie, arbeitest da nicht in einem drinne, du machst deine Spiele, aber du triffst einfach nicht, weil ein Stürmer eben nur mal an Toren gemessen wird, so abgedroschen dieser Satz auch klingen mag?
Ich glaube, das ist auch immer typabhängig, wie man ist. Aber jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr, wo ich in Düsseldorf war, habe ich kein einziges Tor geschossen. Ich habe mich aber trotzdem sehr irgendwie als Teil der Mannschaft gefühlt, weil die Mannschaft und der Trainer es geschafft haben, auch Spieler, die hinten dran sind, die nicht jedes Spiel spielen, irgendwie sich dazu gehörig fühlen. Und das finde ich halt immer ganz wichtig, auch dass wir die Jungs, die jetzt vielleicht gerade hinten dran sind, dass wir die trotzdem mit ins Boot holen. Und ja, der Verein steht über allem und der Erfolg der Mannschaft. Und es ist auch nicht so dahergesagt, aber natürlich ist mein Anspruch schon, dass ich noch das ein oder andere Tor mache. Und da bin ich auch sehr ehrgeizig, bin ich ehrlich, dass ich da das Maximum raushole. Und bin dann auch jemand, der sich dann auch mal sehr ärgert über sich selber, wenn es dann gerade nicht so funktioniert. Aber ich habe gerade, glaube ich, einen ganz guten Lauf und will da einfach weiter Vollgas geben.
Ja, Tino hat jetzt von 6 Toren gesprochen, also da würde ich ja sagen, das wären auf jeden Fall mehr, also da würde ich mich mal festlegen. Ich würde sagen 2-stellig, aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt bist du wieder zurück in Dresden seit dem Sommer. Solche Rückholaktionen sind ja immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man zu einem Verein zurückkommt, wo man schon mal gespielt hat. Wie ist es, wieder zurück zu sein, hier im alten Revier?
Es ist schön, es ist echt sehr schön für mich und ich hatte schon gehörigen Respekt davor, weil ich natürlich die Diskussion auch immer ein bisschen mitbekommen habe. Wie ist es mit Rückholaktion? Die eine oder andere hat schon nicht funktioniert und ich bin jetzt dann keiner, der sagt so, ja, ist mir alles scheißegal, sondern versuche dann schon, mich da ein bisschen hineinzuversetzen oder auch Hintergründe zu erfahren. Aber für mich war einfach klar, dass ich jetzt einfach wieder voll durchstarten will und ich habe halt hier das Gefühl, dass man mich hier so nimmt, wie ich bin, mit all meinen Schwächen und Stärken. Und es gibt einem halt einfach Vertrauen. Und ja, es macht einfach Spaß, in dem Trikot zu spielen, in dem Stadion. Und die Jungs machen es mir auch echt leicht. Von dem her fühlt es sich einfach gut an und fühle mich ja willkommen auch.
Werbung. Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Weiter mit der Folge.
Rückholaktion heißt ja immer, du bist schon mal da gewesen. Klar, das ist der gleiche Verein, die gleichen Vereinsfarben, das gleiche Stadion. Und trotzdem ist ja die Mannschaft ein Stück weit eine andere. Es gibt einen neuen Trainer. Die Situation ist womöglich eine andere. Was hat sich verändert? Was ist noch gleich? Oder ist es letztendlich zwar der gleiche Verein, aber doch ein ganz anderer Abschnitt, eine ganz andere Mannschaft, in der man spielt im Vergleich zu vor 3-4 Jahren?
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man nicht zu sehr in der Vergangenheit ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an die Mannschaft in der dritten Liga denke, das war schon, jetzt zurückblickend hat man das gleich zu wenig geschätzt, was wir da eigentlich für eine Truppe hatten. Das war schon echt top. Und jetzt haben wir auch wieder eine neue Truppe da, die, finde ich, schon echt Potenzial hat, sowohl vom spielerischen Potenzial her, als auch vom Charakter, weil für mich ist Charakter einfach eines der wichtigsten Dinge und da sehe ich einfach sehr viele positive Dinge. Und du hast gesagt, es sind eigentlich so gut wie alle neu. Trotzdem waren auch zwei Personen wichtig für mich. Zum einen Matthias Grahe, unser Athletiktrainer, als auch Heiko Scholz, den ich damals auch schon echt sehr gern zusammengearbeitet habe und wo einfach das tägliche Arbeiten zusammen sehr viel Spaß macht und die auch wissen, wie sie mich packen müssen und wo du einfach jeden Tag dann auch gern ins Training kommst. Weil du mit Matze kannst im Kraftraum viel machen. Er nimmt dich an die Hand, sagt dir, wo sind Schwachstellen. Mit Scholle trainiere ich viel an der Technik, Abschlusstechnik. Und das sind einfach so Sachen, wo die sehr viel Spaß machen und die auch Gründe waren, wieso ich den Weg wieder zurückgefunden habe.
Ja. Und es ist ja jetzt auch eine ganz andere Zeit aufgrund einer anderen Geschichte. Damals, die Zeit, wo du hier warst, war für viele Menschen mit ein schlimmer Zeitabschnitt, weil es die Corona-Zeit war. Ihr habt sehr häufig vor leerem Stadion gespielt, konntest dann am Schluss das volle Stadion nochmals genießen. Jetzt ist die Bude nahezu immer voll und du kannst so quasi das volle Dynamo-Aroma auch aufnehmen. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Fakt gewesen, warum du gesagt hast, Mensch, Dynamo vielleicht dann doch nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab mehrere Punkte, es gab jetzt nicht den einen Punkt. Es gab mehrere Punkte, wo ich einfach gesagt habe, ich will das unbedingt machen. Und bis jetzt hat sich es auch als sehr richtig dargestellt, die Entscheidung. Und es hat sich auch von Anfang an irgendwie sowohl der Kopf als auch das Herz haben gesagt, alles andere beiseite, ich will eigentlich nur das machen. Und von dem her war mir dann auch die Liga ehrlich gesagt egal, weil mir war es wichtig, dass ich einfach wieder in meinen Rhythmus reinkomme und in einem Umfeldspiel, wo ich einfach gern zum Training gehe, wo ich sehr gute Möglichkeiten habe, an mir zu arbeiten. Und ich habe damals auch immer so gerne in dem Stadion gespielt und komischerweise auch immer meistens die Tore zu Hause geschossen. Und ja, wenn du ein Tor schießt oder sei es nur eine Ecke rausholen und du merkst, wie die Leute hier mitgehen, es ist halt einfach ein unbeschreibliches Gefühl und von dem her, ja, ist es gut, so wie es ist.
Der Vollständigkeit halber, damals Dynamo zu verlassen, war trotzdem die richtige Entscheidung? Du schwärmst jetzt so und freust dich wieder hier zu sein, könnte man jetzt sagen, da wärst du doch gar nicht weggegangen.
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Also damals hat es sich für mich richtig angefühlt, weil ja mit Nürnberg ein Verein auf mich zugekommen ist, wo ich ja früher Trikots von Marek Mintal und Robert Wittek hatte, wo mein Opa Fan von dem Verein war, wo meine Heimat nicht weit weg ist und wo schon echt sehr viel Schmerz und auch Trauer war nach dem Abstieg, wo nach der Relegation auch ein paar Sachen passiert sind, die schon auch grenzüberschreitend waren und dann hat sich für mich das Gefühl damals einfach so entwickelt, dass ich ja den nächsten Schritt machen will, aber im Endeffekt kann man natürlich sagen, weil ich bin eigentlich kein Spieler, der wo jedes Jahr woanders spielen will. Das bin ich irgendwie nicht und ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Jetzt war es irgendwie die letzten Jahre so und deswegen schaue ich schon, dass ich da jetzt auch sehr viel Wert drauf lege, weil ich merke, mir als Person tut es gut, wenn ich die Leute hier kenne und ich mich auch wohlfühle und du bist halt dann auch ein Tick reifer und älter und weißt dann andere Sachen einen Tick weit mehr wertzuschätzen, weil ja, die Wertschätzung damals war für mich hier schon echt extrem schön und da fragst du dich halt dann schon so, wieso hast du das aufgegeben? Aber ja, wie gesagt, das hat sich damals für mich richtig angefühlt. Und im Endeffekt war es dann, ja, wirklich sehr schwierig für mich. Und dann irgendwie doch keine gute Entscheidung im Nachhinein. Aber im Fußball ist es halt so, vor allem als Stürmer, da ist dann einfach so, dass es manche Sachen gibt, wo die funktionieren einfach bei dem Verein und bei dem anderen nicht. Und von dem her habe ich mir gedacht, ich bin hier auch noch nicht fertig und ich will hier wieder herkommen. Und ich glaube auch, dass der Verein damals sehr viel Geld für mich bekommen hat. Und von dem her, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Man kann es nicht mehr ändern. Muss schon sagen, dass da schon reflektiert bin und weiß, dass ich auch nicht alles richtig gemacht habe. Aber bereuen ist halt immer so eine Sache im Fußball. Du kannst die Sachen auch nicht mehr ändern.
Weil du das jetzt so gerade erzählst, dass du sagst, okay, du willst nicht ständig wechseln, du willst irgendwo auch ankommen und dich zu Hause fühlen. Das beißt sich natürlich mit dem Ding, dass du gerade Leihspieler bist. Da wird man dann hin und wieder auch mal hin und her gereicht.
Ja, das ist, Leihspieler zu sein, ist jetzt nicht sehr angenehm, muss ich sagen. Ich hätte auch im Sommer eigentlich gern einen festen Transfer forciert. Das ging dann nicht, weil die zwei Vereine zu weit auseinander waren. Und es ging dann nicht anders als eine Leihe ohne Kaufoption, was nicht mein Wunsch war, was ich eigentlich auch so kommuniziert habe. Aber es ist halt auch so, dass du dann nicht auch immer alleine der bist, der die Dinge entscheiden kann. Und dann halt auch noch zwei Vereine im Spiel sind. Vor allem natürlich der abgebende Verein, der ja dann auch sagt, okay, wir haben vor zwei Jahren die Summe für dich überwiesen. Wir werden dich jetzt nicht einmal so gehen lassen.
Da schließt sich eigentlich die Frage an, die am meisten gestellt wurde. Wie macht man Lachs mit Süßkartoffeln? Nee, natürlich nicht. Könntest du dir eine Zukunft nach dem Sommer vorstellen? Möchtest du dieses Mal länger bei Dynamo bleiben? Wirst du Dynamo nach der Saison weiter zur Verfügung stellen? Verbleib bei Dynamo vorstellbar. Nur mal ein kleiner Auszug.
Verbleib ist auf jeden Fall vorstellbar. Ich habe jetzt mit den Verantwortlichen noch nicht gesprochen und weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ihre Gedanken so sind. Ich bin nur Spieler, aber wie ich schon gesagt habe, wäre eigentlich schon mein Wunsch gewesen im Sommer, dass man dann festen Transfer realisiert. Und von dem her ist, glaube ich, die Antwort darauf klar, was mein Wunsch ist.
Ein Fakt, der auch dafür mitgesprochen hat, du hast ein paar schon genannt, zurück nach Dresden zu kommen, ist auch der Trainer, den du kanntest aus Freiburger Zeiten bereits, Thomas Stamm. Du hast zwar unter ihm in Freiburg nicht trainiert, aber ihr kanntet euch.
Ja, wir kannten uns so ein bisschen flüchtig, aber in Freiburg waren auch die Trainingsplätze alle nah beieinander. Man hat gleichzeitig ab und zu trainiert und ja, habe ihn da schon ein Stück weit kennengelernt, wusste, wie er arbeitet und vor allem auch, wie akribisch er ist. Wer Disziplin einfordert und ja, wusste auch, dass er sehr fordernd ist und sehr ambitioniert. Von dem her, ja, haben wir auch kurz telefoniert vor dem Wechsel und es hat sich gut angefühlt. Von dem her war natürlich auch mit ein Grund.
Ich finde das ja immer krass, dass man sich im Fußball Tatsache immer zweimal oder vielleicht sogar noch öfter sieht. Also auf die Verbindung kommt man ja im ersten Nachdenken nicht, dass ihr euch Tatsache da aus der Jugend, also aus deiner Jugend schon irgendwo kennt. Das ist, finde ich, immer wieder faszinierend, wie sich da Karrieren entwickeln und dass ihr euch beide mal in Dresden wieder trefft, hättet ihr euch damals in Freiburg wahrscheinlich auch nicht vorstellen können.
Nee, das auf gar keinen Fall, aber das ist, ja, der Fußball ist einfach verrückt. Auch mit Claudio habe ich damals in der zweiten Mannschaft gespielt in Freiburg. Da reden wir heute noch ab und zu, da war der Claudio ab und zu gar nicht im Kader in der Regionalliga.
Also Claudio Kammerknecht?
Jetzt packt
der, aus, genau. Also Claudio Kammerknecht ist ja für uns so Hero, der alles kann.
Genau, geflügelte Wort, Kammerknecht kann alles, was in der letzten Saison hier geboren wurde. Kann er auch auf der Bank der zweiten Mannschaft sitzen.
Ja, unser Nationalheld, ja. Ja, es war damals so, dass Claudio in der zweiten Mannschaft auf der Bank oder sogar ab und zu auch nicht im Kader war. Und da habe ich allerhöchsten Respekt, wie er dran geblieben ist und ja, einfach ehrgeizig war und einfach auch nicht aufgehört hat, an sich zu glauben. Und deswegen war es schön, als wir uns wieder gesehen haben und jetzt in einer Mannschaft spielen und sitzen auch in der Kabine im Stadion nebeneinander und ja, schätzen uns.
Du hast Thomas Stamm jetzt schon erwähnt. In Nürnberg hast du auch einen, den man hier in Dresden sehr, sehr gut kennt, als Trainer, Christian Fjell. Ich würde ein schwieriges Verhältnis nachgesagt. Du hast auch mal gesagt, es hat einfach nicht funktioniert. Habt ihr euch zu selten über Dresden und Dynamo unterhalten?
Ja, wir haben uns jetzt nicht so oft über Dynamo unterhalten oder ja, allgemein jetzt eigentlich nicht so viel miteinander gesprochen und es hat einfach irgendwie nicht so gepasst. Trotzdem
vielleicht, weil der Fjell auch auf andere Stürmertypen stand und steht?
Ja, kann gut sein. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch kein Fan davon, im Nachhinein irgendwie zu sagen, ah, deswegen lief es nicht oder deswegen, sondern bin schon jemand, der bei sich selber anfängt und bin da komplett selbstkritisch. Weiß auch, dass ich da nicht meine beste Zeit hatte, obwohl ich immer versucht habe, 100% zu geben und trotzdem auch ehrgeizig war. Ich bin dort kein anderer Spieler gewesen als hier, aber im Endeffekt ist es halt oftmals so, wenn du nicht das Gefühl hast, dass man dich so nimmt, wie du bist, sowohl als Spieler als auch als Mensch, dann fühlt es sich einfach nicht so gut an auf dem Platz und ich bin dann wahrscheinlich dann noch nicht so der in Anführungszeichen abgewichste Spieler gewesen, der das so leicht abschütteln konnte. Von dem her war das so, aber ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und weiß auch, dass er hier eine absolute Vereinslegende ist und es ist alles gut, so wie es ist.
Umso beeindruckender, Daniel Thun, nach dem Pokal aus seiner Fortuna hier in Dresden, der dann regelrechte Lobeshymne auf dich da abgesungen hat, nach dem Spiel, wo er erstmal klar bekommen musste, dass er ausgeschieden ist und du noch ein Tor geschossen hast. Und da hat man gemerkt, du hattest einen guten Draht zu ihm, er auch offenbar zu dir. Du hast ja schon gerade beschrieben, du hast zwar dann nicht immer gespielt, hast auch kein Tor geschossen, aber du hattest maßgeblichen Anteil mit daran, dass die Fortuna um ein Haar aufgestiegen wäre.
Ja, es war schon echt eine schöne Zeit, wo viele sagen, ja, der war dann ein halbes Jahr in Düsseldorf, hat kein Tor geschossen und hat nur ab und zu gespielt. So kann man es auch sehen. Trotzdem war die Zeit dort wirklich sehr kostbar und ich habe es sehr genossen in der Mannschaft und im Trainerteam. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast als Spieler, der wo meistens auf der Bank gesessen ist, der wo nicht so die Spielanteile hatte, du hattest das Gefühl, dass du trotzdem die Wertschätzung vom Trainer hast und dass du dich mitgenommen fühlst. Und ja, Daniel Thun war für mich echt mit der beste Trainer, den ich bisher hatte und schätze ihn auch sehr und wünsche den Jungs auch alles Gute. Und es war dann auch für mich völlig in Ordnung, wo dann kommuniziert worden ist, dass es dort nicht weitergeht, weil es wurde ehrlich und oft miteinander gesprochen und das vermisse ich ab und zu in dem Geschäft, dass du irgendwie nicht ehrlich miteinander reden kannst und eine Entscheidung, die ein Stück weit jetzt dann bevorsteht, irgendwie nicht kommunizieren kannst, sondern irgendwie das dann so nebenbei erfährst. Und so vom ganzen Ablauf her war das einfach gut und hat mich dann auch angerufen, wo ich hierher gewechselt bin, haben auch kurz gesprochen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, so, ja, du weißt schon, dass wir dich schon mal aus dem Pokal geschossen haben. Und dann hat er gesagt, so, echt, wann denn und so? Und dann habe ich gesagt, ja, damals, wo du beim HSV warst, haben wir auch 4-1 gewonnen gegen dich. Da musst du auch voll lachen. Und dann er so, nein, bitte nicht. nee, wie gesagt, ein sehr angenehmer Mensch und super Trainer.
Ja, läuft ja bei der Fortuna. Ja.
Ich finde es total spannend, wenn man jetzt im Sommer in der Wechselperiode auf deine letzten zwei Jahre blickt als Außenstehender oder wie wir Journalisten gern tun. Das heißt, ne, er kommt zurück, du setzt dich mit der Biografie der letzten zwei Jahre auseinander, man stellt fest, in Nürnberg hat es nicht gepasst, dann haben sie ihn nach Düsseldorf ausgeliehen, da hat es auch nicht geklappt, er hat nie gespielt, hat kein Tor geschossen. Oh Gott, jetzt ist der Rückschritt, zurück in die dritte Liga, oh Gott, was kann Dynamo noch von dem erwarten? So ist ja der Blick von außen und du schwärmst über eine Zeit in Düsseldorf. Ein Hörer hat gefragt, was war das Beste in der Zeit an der Zeit in Nürnberg und Düsseldorf? Was hast du mitgenommen? Du hast ja gesagt, du bist ja selbstkritisch. Man lernt ja auch in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht. Das war dann wahrscheinlich eher die Zeit Nürnberg. In Düsseldorf hast du ja gerade jetzt regelrecht geschwärmt, obwohl es nach außen eher als unerfolgreich für dich persönlich wirkte.
Ja, zum einen warst du die ganze Zeit vorne mit dabei, du warst kurz davor in die Bundesliga aufzusteigen, du hast irgendwie eine sehr internationale Truppe auch gehabt mit einigen A-Nationalspielern, wo du dich meistens auch auf Englisch unterhalten hast, waren so viele Spieler dabei, die eine unfassbare Qualität hatten, wo du jeden Tag im Training an deinem Maximum hast gehen müssen und ja, wo es trotzdem einfach menschlich zuging, du einfach einen sehr guten Austausch hattest und von dem her war das gut. Ich habe mich trotzdem geärgert, dass ich da kein Tor geschossen habe, aber es ist halt einfach so ab und zu im Fußball, ich gebe mein Bestes oder habe da auch mein Bestes gegeben, sollte halt nicht so funktionieren und von dem her bin ich auch fein damit, weil ich glaube, man muss dann auch damit leben können und sich nicht ständig ja, irgendwie vielleicht auch selber irgendwie ein Loch denken oder reden, weil es ist immer noch Fußball und solange du immer alles gibst und ja, auch jeden Tag versuchst, dein Bestes zu geben, dann ist es auch okay und von dem her, ja, bin ich happy über die Zeit und möchte es auch nicht missen, aber wie gesagt, ich bin jetzt einfach froh, dass ich hier bin und dass ich wieder in dem Trikot spielen kann.
Kurzer Exkurs Düsseldorf, dass die jetzt nach dem verpassten Aufstieg, nach der Pokalniederlage hier in Dresden trotzdem Tabellenführer sind, ist dann ein Stück weit vielleicht nicht zwangsläufig, aber jetzt auch nicht die große Überraschung, sondern wenn du hast den Verein gerade ein bisschen das Innenleben beschrieben, das scheint das jetzt nicht nur von Kurzfristigkeit zu sein, sondern auch ein Plan, ein Konzept dahinter zu stehen. Egal, ob das jetzt nur dieses Jahr klappt mit dem Aufstieg oder nicht, aber Truppen fallen ja manchmal nach so einer Saison auch in ein Loch.
Ja, ich glaube, die Jungs haben es echt gut geschafft, das relativ schnell abzuhaken. Ich glaube, die Jungs hatten auch echt lange Urlaub. Ich glaube, über einen Monat, wo die alles mal abschütteln konnten. Und ja, haben es dann echt geschafft, wieder neu anzugreifen. Haben auch echt erfahrene Haudegen dabei, die auch ein Stück weit wissen, wie es läuft. Zu sehr bin ich da jetzt auch nicht mehr drin, um da alles zu beurteilen. Aber ja, war auf jeden Fall geil, dass wir ihnen bisher die erste Saisonniederlage quasi gegeben haben und ihre Abwehr war ja eigentlich danach und davor komplett sattelfest und gegen uns nicht. Deswegen, ja, war ganz...
Das Spiel wird rückblickend immer größer, finde ich. Also das euer Pokalsieg gegen Düsseldorf, wenn man das jetzt mit jedem Zweitligaspieltag auch...
Ja, die Pokalnächte sind einfach was Besonderes hier und von dem her war es schon ein absolutes Highlight. Aber man hat halt auch gesehen, dass in einem Pokalspiel immer alles möglich ist. Jetzt auch im Hinblick auf das nächste Spiel, wo wir uns auch schon sehr darauf freuen.
Man kann aber nicht sagen, dass du gerade der Experte mit deinen Teams bist für Relegationsspiele, ne? Also, weil wir Düsseldorf jetzt gerade angesprochen haben. Ich dachte ja nach dem Hinspiel, was ihr da 3-0 in Bochum gewinnt, naja, Düsseldorf steigt auf. Und ich war mir nicht ganz sicher, aber hatte ein gutes Gefühl, als wir damals mit dem 0-0 von Betzenberg nach Hause gefahren sind und gesagt haben, okay, es reicht irgendwie ein Sieg gegen Kaiserslautern und wir bleiben drin in dieser vermaledeiten zweiten Bundesliga.
Ja, jetzt nach zwei verlorenen Relegationen kann ich nicht sagen, ich bin der Experte dafür, aber es waren auf jeden Fall vier Spiele, die eine absolute Extremsituation waren, die du nie mehr vergessen wirst. Und auch im Hinblick auf uns damals gegen Lautern ärgert es mich immer noch, dass wir da im Rückspiel nicht gewonnen haben, weil die Rückrunde war wirklich bodenlos schlecht. Und auf dem Betzenberg haben wir dann 0-0 gespielt und dann ja, haben wir es einfach nicht geschafft, im Rückspiel da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das hat mich extrem geärgert und das sind auf jeden Fall Spiele, die du niemals vergisst, aber man kann auch gut drauf verzichten.
Definitiv. Wie verarbeitet man sowas? Erdet einen dann auch das frische Vatersein?
Ja, auf jeden Fall. Also du kommst nach Hause und der Kleine lächelt dich an und freut sich, dass du da bist. Der will jetzt dann nicht, dass du irgendwie den Kopf in den Sand steckst, sondern der will, dass du dann mit ihm, keine Ahnung, entweder Ball spielst oder mit ihm...
Erste Gene sind schon weitergegeben worden, also Fußballgene. Ich habe es ja bei der Pressekonferenz mit der Giraffenbande gesehen. Auch du spielst auch schon Fußball mit ihm.
Ja, ich habe ihm schon mal gezeigt, dass da so einen Ball gibt, gegen den man treten kann.
Das Kopfballpendel kommt noch nicht zum Einsatz. Nee,
soll man auch nicht machen mit Kindern, Kopfbälle. Und nein, wir versuchen ihm ein paar Dinge zu zeigen, aber jetzt in Bezug auf Fußball bin ich da komplett entspannt und er soll einfach das machen, was ihm Spaß macht und ist einfach sehr schön, also Vater zu sein und bin sehr glücklich darüber.
Kriegt man dadurch einen anderen Blick auf den Fußball? Relativiert das auch manches?
Ja, schon. Trotzdem bist du schon auch Vollblut-Fußballer und bist ehrgeizig. Das verlierst du nicht, dass du irgendwie sagst, ich will das Spiel unbedingt gewinnen und muss mich jetzt darauf fokussieren und bin jetzt dann ab 4 Stunden vorm Spiel im Tunnel. Aber ja, nach dem Spiel ist dann schon meistens so, wenn er dich anlächelt und mit dir irgendwie spielen will, dann kannst du es leichter verarbeiten und du musst halt auch sehen, du bist jetzt einfach nicht mehr alleine, du bist nicht nur mehr für dich, sondern du hast eine gewisse Verantwortung und ja, das spielt schon auch mit rein. Du bist nicht mehr alleine und willst gute Leistung zeigen, auch für deine Familie. Und von dem her ist es einfach ein großer Segen, auch dass er gesund ist und von dem her passt alles, ja.
Weißt du, was ich legendär fand, war damals eine Pressekonferenz, zwei, drei Jahre her, wo du auch auf dem Podium saßt, wo du erzählt hast, dass ihr zu Hause einen Traktor habt in Pöttnitz. Gibt es den Traktor noch und wann bist du das letzte Mal Traktor gefahren?
Den gibt's noch, ja, der ist jetzt echt in die Jahre gekommen, aber mein Papa, der schaut immer, dass der noch gut in Schwung ist.
Schießt zwei, drei Tore mehr, dann kommt auch Geld für einen neuen Traktor rein.
Nee, wir haben ja keine Landwirtschaft oder so, aber ein bisschen Wald haben wir und machen auch selber Holz. Von dem her brauchen wir den auch ab und zu für solche Sachen und der läuft wie geschmiert. Und obwohl er schon in die Jahre gekommen ist, aber ja, ab und zu fahre ich noch und bin auch einfach auf dem Land aufgewachsen und bin auch ja happy darüber.
Der Traktorfahrer Christoph Daferner. Was von den Fans häufig gefragt wird, ist Kabine und Musik. Das wollen sie immer wissen, was da läuft und wie darüber entschieden wird. Was hörst du?
Was ich zum Beispiel immer höre, eigentlich seit ein paar Jahren, ist Mr. Brightside von The Killers.
Okay.
Das ist eines meiner Lieblingslieder. Oder eher so Sachen, die mich nochmal ein bisschen aufputschen, so, wo trotzdem auch ein bisschen Emotionen dabei sind. Aber eigentlich macht dann irgendeiner in der Kabine die Musik an und
ist also ihr habt jetzt nicht den klassischen Kabinen-DJ?
Nee, da läuft mal Hip-Hop, da läuft aber auch mal ein bisschen Rock. Mhm. Von dem her ist da eigentlich alles dabei.
Hast du Rituale? Du hast gerade gesagt, so 3-4 Stunden vorm Spiel versuchst du in deinen Tunnel zu kommen. Wie schaffst du das? Brauchst du feste Abläufe oder musst du für dich sein? Trägst du deinen Kopfhörer, um vielleicht deine Musik auch zu hören?
Im Bus schon, in der Kabine dann nicht mehr. Und ja, tue mich dann immer vorm Spiel auch mobilisieren auf der Matte, mache ein paar Übungen, die ich schon immer mache. Und ansonsten geht's eigentlich, bin ich ehrlich, dass ich da so viele Dinge habe, aber habe jetzt nicht so die Dinge, wo ich sage, ich muss immer die gleichen Socken anhaben oder die gleiche Unterhose, das gibt's jetzt nicht bei mir.
Ausblick auf Freitag, Dortmund, Auswärtsspiel bei der U23, was wird das?
Es wird hoffentlich ein gutes Spiel von uns, wo wir mit einem Sieg dann in die Länderspielpause gehen können und wo wir ja auch ein Stück weit wieder ein bisschen griffiger, ein bisschen sauberer sind in unseren Abläufen und ja, wo wir unser Herz wieder auf den Platz lassen wollen. Und ich glaube, da sind wir extrem motiviert, dass wir auch wieder ein anderes Gesicht zeigen und fahren dann, denke ich, auch schon am Donnerstag hin mit dem Bus und können uns dann lange und gut darauf einstellen, was dann am Freitag auf uns wartet.
Spielt es eine Rolle, ob das ein Heim- oder ein Auswärtsspiel ist für dich, für die Mannschaft?
Also ich glaube, wir spielen alle am liebsten zu Hause vor unseren Fans. Das ist ein Fakt, aber es ist irgendwie auch cool, wenn du dann am Mittwochabend in Verl bei Regen mit den 1000, 2000 Jungs auch ein bisschen feiern kannst und die dann ja immer die Heimfans komplett übertönen. Das hat irgendwie auch so seinen Charme.
Das wird am Freitag wieder passieren, ist mein Tipp.
Ja. Du hast ja 4 Punkte aus der englischen Woche prognostiziert. Einen gab es jetzt gegen Aachen und damit könnten es jetzt oder müssten es jetzt 3 in Dortmund werden, wenn die Prognose von Tino Meyer eintritt.
Hoffentlich. Also ich gehe davon aus und ich glaube auch, dass wir gut ins Spiel kommen. Wir sind zum Glück auch echt verletzungsfrei durch die Woche gekommen, was auch ein Punkt ist, der, finde ich persönlich, echt top ist, dass wir kaum Verletzte haben, toi toi toi, und echt gut durch die englische Woche gekommen sind und jetzt auch wieder der ein oder andere zurückkommt. Von dem her haben wir wieder die volle Auswahl für Freitag und freuen uns drauf.
Christoph, du ruhst in dir, du lässt hoffentlich weiter krachen bei Dynamo und ja, kannst gerne noch ein bisschen hier bleiben in Dresden. Es hat großen Spaß gemacht, danke dir für die Einblicke. Vom Torjäger bei Dynamo Dresden, vom Tabellenführer der 3. Liga. Das darf man an so einem Tag wie heute auch gerne nochmal dazu sagen. Christoph, vielen Dank.
Danke euch, hat mir echt Spaß gemacht.
Uns auch, vielen Dank.
Danke.
Tino, das war Christoph Daferner. Das war einer, der in sich ruht. Torjäger, 5 Tore, ist vorne mit dabei in der Torjägerliste. Und schöne Einblicke.
Für mich wieder eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Ich finde, der ist ja noch geerdeter, als er ohnehin schon den Anschein macht. Mhm. Sehr, sehr reflektiert. Wenn das Wort bodenständig erfunden wurde, dann wahrscheinlich für ihn. Also das ist, glaube ich, das der Inbegriff von Bodenständigkeit. Aber was natürlich jetzt nicht heißt, nicht minder ehrgeizig oder nicht minder sauer nach so einem 0-0 gegen Aachen, sondern eher ein stiller Zweifler und ein stiller Haderer, aber auch ein stiller Jubler.
Wir werden sehen, wie sie dieses 0-0 gegen Aachen aufgearbeitet haben, und zwar am Freitag gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.
Du hast ja gerade schon anklingen lassen, ich gehe davon aus, schon allein damit meine Punkterechnung stimmt, dass es einen Auswärtssieg gibt.
Gut, Tino, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich begebe mich dann tatsächlich auf Auswärtsfahrt und hoffe, dass wir trotzdem uns nächste Woche dann hören.
Da muss ich jetzt kritisch nachfragen. Trainingslager?
Trainingslager. Aber tatsächlich Trainingslager.
Höhentrainingslager?
Tatsächlich oder Höhentrainingslager.
Oder Flüssigkeitstrainingslager?
Nein, tatsächlich Höhentrainingslager.
Da bin ich ja gespannt, mit welcher Destination, wie man neudeutsch sagt, du uns in den sozialen Netzwerken erfreuen wirst.
Und auch hier im Podcast.
Da freue ich mich schon auf nächste Woche und sage gutes Kofferpacken.
Danke.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.